ARD. Der 3. Juli 1988 ist ein Sonntag. Es ist kühl, Sonne und Regen wechseln sich ab. An diesem Tag parkt ein Mann sein Auto im Wald in der Nähe von Bernau, nordöstlich von Berlin. Er will einen Sonntagsspaziergang machen. Etwas abseits vom Weg fällt ihm zwischen hohen Farnpflanzen eine graue Decke auf. Er geht näher heran und hebt die Decke an. Was er sieht, das wird er sein Leben lang nicht vergessen.
Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB.
Mit Elvira Sievert.
Meine Kollegin im Fahndungsmagazin Täter, Opfer, Polizei im Rundfunk Berlin-Brandenburg und eine Frau mit großer Leidenschaft für spannende Kriminalfälle und mit Uwe Madel.
Natürlich, dem Mann, den Sie kennen hier aus dem Podcast, der viele Fälle von Anfang an begleitet hat, als Autor und Moderator von Täter, Opfer, Polizei. Was tun wir hier? Wir schauen auf wahre Kriminalfälle aus der Region Berlin und Brandenburg und die können Sie alle nachhören, nämlich in der ARD Audiothek, kostenlos und vor allen Dingen jederzeit.
Das Verbrechen, um das es heute geht, hat Mordermittler in Berlin und Brandenburg mehr als 15 Jahre lang beschäftigt und das in zwei deutschen Staaten, zunächst noch in der DDR und dann später im wiedervereinigten Deutschland, das Opfer ein Kind, ein Mädchen, 13 Jahre alt.
Als der Täter dann aber endlich gefunden ist, da ist gar nicht klar, ob er für das Verbrechen überhaupt verurteilt werden kann, denn alles hängt von einer einzigen entscheidenden Vernehmung ab. Die hat damals der Brandenburger Ermittler Mike Rösler geführt, der ist heute Kriminalhauptkommissar. Und über dieses Verhör spricht er jetzt zum ersten Mal öffentlich, bei uns natürlich im Podcast.
Lass uns zunächst an den Anfang der Geschichte gehen. Wir sind im Sommer 1988, ein gutes Jahr vor dem Mauerfall. In der DDR beginnen wie jedes Jahr Anfang Juli die Sommerferien.
Und zwar am 1. Juli, das war damals ein Freitag. Da gab es an allen Schulen natürlich Zeugnisse. Und die Kinder, die haben sich auf die freie Zeit garantiert auch gefreut. Familien fahren also in die Ferien. Viele damals in den FDGB-Urlaub.
Genau, das waren die Ferienunterkünfte des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes in der DDR. Gut, man konnte auch ins Ausland fahren, aber dann nur in die sogenannten sozialistischen Bruderländer.
Genau. Das Wetter am ersten Ferienwochenende, das ist zumindest rund um Berlin ziemlich kühl. Ab und zu regnet es sogar. Einen Spaziergänger hat das aber alles nicht abgeschreckt.
An diesem Sonntag, Anfang Juli, wandert der Mann gemeinsam mit seinem Hund durch die Schönauer Heide, ein Waldstück bei Bernau. Das Gebiet, heute ist es Teil von Brandenburg, gehörte damals in der DDR zum Bezirk Frankfurt-Oder. Der Mann wundert sich über eine Decke, die zwischen den Farnpflanzen liegt, etwa 20 Meter neben der Straße. Als er zur Decke geht, um nachzuschauen, was darunter verborgen ist, entdeckt er eine Leiche. Ein totes Mädchen, fast nackt und gefesselt.
Ja, was für ein furchtbarer Moment für diesen Mann, für diesen Zeugen. Damals, Ende der 80er Jahre, gab es noch keine Handys und in der DDR auch nur sehr wenig Telefone. Deshalb muss der Mann nach dem Fund der Kinderleiche erst mit dem Auto zum Zeltplatz am Gorinsee fahren. Dort gibt es ein Telefon und von dort alarmiert er die Polizei, genau um 12.59 Uhr. An jenem Sonntag.
Und eine halbe Stunde später ist dann auch der erste Polizist am Fundort. Auf den ersten Blick lassen die Verletzungen an dem Kind darauf schließen, dass sich das Mädchen gewehrt haben muss. Die Hände sind dazu noch auf dem Rücken gefesselt mit einem Seil. Und das Kind hat auch einen Strick, eine Wäscheleine, verknotet um den Hals.
Ja, und was den Mordermittlern, die dann sofort zum Fundort gerufen werden, auch gleich auffällt, dieser Strick ist mit einem besonderen, sehr fachmännisch ausgeführten Knoten zusammengebunden, mit einem sogenannten Zimmermannsschlag oder auch Zimmermannssteg. Den benutzt man oft auf Schiffen oder vor allem auf dem Bau.
Die ganze Situation und der Zustand der Leiche deuten darauf hin, dass das Mädchen einige Zeit schon im Wald gelegen haben muss. Lang genug auf alle Fälle, um Insekten anzulocken. Die Sicherung der Spuren am Fundort beginnt natürlich sofort. Verantwortlich für die Ermittlungen damals ist die Kripo in Frankfurt-Oder. Der Fundort liegt ja im DDR-Bezirk Frankfurt-Oder. Die Leiche wird in die Rechtsmedizin gebracht. Natürlich, um die Todesursache zu klären.
Und von Beginn an dabei, bei den Ermittlungen, war Wolfgang Österreich jahrzehntelang in Brandenburg so etwas wie die Koryphäe für biologische Forensik, also für die Auswertung von biologischen Spuren. Er kann sich noch genau an diesen Fall erinnern.
Von der Rechtsmedizin wurden dann die Absprüche aus dem Genitalbereich gesichert, auch aus dem Mundbereich. Die ersten Aufgaben, die wir hatten, war der Nachweis oder die Untersuchung auf Sperma. Und als ich das bei den ersten Untersuchungen positiv herausstellte, war ziemlich klar, welche Zielrichtung die gesamte Straftat hatte.
Das Ergebnis der Obduktion, das Kind wurde zuerst brutal vergewaltigt und dann erdrosselt. Gleichzeitig wurde stumpfe Gewalt auf den Hals ausgeübt. Das heißt, da wurde möglicherweise mit dem Unterarm oder auch mit dem Knie auf den Hals gedrückt. Außerdem hatte das Opfer Verletzungen durch Faustschläge im Gesicht. Das Motiv für den Mord, vermutlich eine Verdeckungstat.
Das heißt, der Täter wollte die erste Tat, eben die Vergewaltigung, verdecken. Er wollte vermutlich durch die Tötung des Mädchens verhindern, dass das Kind ihn dann später wiedererkennen könnte.
Genauso war es wahrscheinlich. Ein paar Meter vom Fundort der Leiche entfernt werden der Slip und der Rock des Mädchens gefunden. Es sieht so aus, als hätte der Täter die Sachen einfach weggeworfen. Und gerade dieser Rock, rot mit weißen Punkten, der prägt sich den Ermittlern besonders ein.
Dieser Rock, der wird bei uns im Podcast heute noch eine ganz wichtige Rolle spielen. Aber natürlich auch alle anderen möglichen Spuren rund um den Fundort werden an diesem Sonntag akribisch gesichert und dokumentiert. Dazu nochmal Wolfgang Österreich.
Also es wurde sämtliche Bekleidungsgegenstände separat entsprechend verpackt. Alle anhaftenden Anhaftungen, die in irgendeiner Weise eine Rolle spielen konnten, wurden mit den entsprechenden Mitteln in der Regel durch Klebebandabzüge gesichert.
Ja, diese wirklich genaue, diese akribische Arbeit wird sich Jahre später noch auszahlen. Schon damals aber ist schnell klar, der Fundort der Leiche ist wahrscheinlich nicht der Tatort. Denn am Körper des Mädchens finden sich nicht nur Erdspuren aus dem Waldstück bei Bernau, es finden sich auch Sandkörner, die von woanders stammen müssen.
Das größte Rätsel ist aber zunächst, wer ist eigentlich dieses Kind? Wer ist das Mädchen, das da tot im Wald liegt?
Das Erstaunliche ist, es gibt an diesem 1. Juli-Sonntag im Jahr 88 in der gesamten DDR keine Vermisstenanzeige, die zu diesem toten Mädchen passt, das ja schon einige Zeit verschwunden sein muss. Wie kann das sein? Ist es möglich, dass die Eltern des Kindes noch gar nicht ahnen, dass mit ihrer Tochter etwas passiert sein könnte?
Wir sind jetzt am Montag, dem 4. Juli 1988. Vom Fund des toten Mädchens bei Bernau ist öffentlich zumindest noch nichts bekannt. An diesem Montag, also einen Tag, nachdem das Kind ja entdeckt worden war, gibt es ein Telefonat zwischen zwei Frauen.
Die eine wohnt in Berlin, in Hohenschönhausen, und die andere in Velten, nördlich von Berlin. Die beiden Frauen sind verwandt, sie sind Schwägerinnen und beide haben eine Tochter im Teenageralter. Die beiden Mädchen, diese beiden Cousinen, verstehen sich sehr gut und treffen sich so oft wie möglich. Auch für die Sommerferien war verabredet, dass Maja, das Mädchen aus Berlin, zu ihrer Cousine nach Velten fährt.
Also an diesem Montag ruft die Mutter von Maja aus Berlin in Velten an. Und das geht nur von ihrer Arbeitsstelle aus, denn privat hat die Familie, wie so viele damals in der DDR, noch kein Telefon. Die Frau will nur kurz etwas mit ihrer Schwägerin besprechen und sie will eigentlich schon auflegen.
Aber genau kurz vor dem Ende dieses Telefonats, da ruft die Tochter der Schwägerin in Velten von hinten ins Telefon hinein und viele Grüße an Maja.
Ja. Und genau das ist für die Mutter in Berlin-Hohenschönhausen ein Schock, denn Maja, ihre Tochter, ist gar nicht mehr bei ihr in Berlin. Sie sollte eigentlich schon seit Freitag in Velten sein, bei ihrer Cousine.
Genau, die 13-Jährige hatte sich gleich nach der Zeugnisausgabe am Freitag auf den Weg gemacht, weil sie die ersten Ferientage eben bei ihren Verwandten am Veltner See verbringen wollte.
Der Onkel des Mädchens ist dort an diesem See Bademeister. Der See war zu DDR-Zeiten bekannt als Autobahnsee und berühmt für seinen FKK-Strand. Ein paar Bilder dazu haben wir im Archiv gefunden. Unsere Zuschauer auf YouTube könnten die jetzt sehen.
Maya hatte vor den Ferien extra eine Ausbildung zur Rettungsschwimmerin gemacht, weil sie ihrem Onkel am See helfen wollte. Sie hatte sich wahnsinnig gefreut auf die Zeit mit ihrer Cousine. Und die Fahrt nach Velten ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kein großes Ding. Maya hatte das schon ein paar Mal gemacht und bisher hatte das immer gut geklappt.
Und die Verabredung zwischen den beiden Familien war, dass Maya irgendwann an diesem ersten Ferienwochenende kommen wollte. Genauer hatte man das einfach nicht besprochen. Deshalb macht man sich in Velten auch keine Sorgen, dass Maya an diesem Montag noch nicht da war. Bis zu dem Telefonat eben. Sie kommt dann halt eben 2-3 Tage später, dachten sich die Verwandten.
Und jetzt zurück zum Telefonat. Jetzt schickt die Cousine am Telefon plötzlich Grüße an Maya, die aus Sicht von Mayas Mutter ja eigentlich schon bei ihr sein sollte. Das konnte doch nur ein Irrtum sein, oder? Ein schlechter Scherz.
Das war es ja eben leider nicht, denn durch diesen Zwischenruf am Telefon kam heraus, Maya war zwar am Freitagnachmittag von zu Hause in Berlin-Hohenschönhausen losgegangen, aber in Velten bei den Verwandten nie angekommen.
Und inzwischen waren ja schon 3 Tage vergangen. Sonnabend, Sonntag, Montag. Und plötzlich ist sie da, die Angst, dass etwas passiert sein könnte.
Da können viele das wahrscheinlich jetzt nachvollziehen. Bei den Eltern bricht Panik aus. Wo ist ihre Tochter? Noch an diesem Montag melden sie dann ihr Kind bei der Berliner Polizei als vermisst.
Das löst in Berlin eine sofortige Fahndung aus. Freunde und Bekannte werden gefragt. Die Umgebung des Wohnortes wird abgesucht. Alles zunächst ohne Ergebnis. Dann am nächsten Tag wird die Vermisstenmeldung DDR-weit an alle Polizeidienststellen weitergeleitet.
Und damit erfahren dann am Dienstagmorgen, also 2 Tage nach dem Leichenfund bei Bernau, auch die Kriminalisten in Frankfurt-Oder, dass in Berlin ein 13-jähriges Mädchen vermisst wird. Und spätestens als dann die Beschreibung der Kleidungsstücke abgeglichen wird, ist klar, das tote Mädchen im Wald bei Bernau ist höchstwahrscheinlich die vermisste Maya aus Berlin, denn sie trug an diesem Tag einen roten Rock mit weißen Punkten.
Mayas Vater fährt dann zum Institut für Rechtsmedizin in die Hannoversche Straße nach Berlin-Mitte und muss dort seine tote Tochter identifizieren. Es gibt keine Zweifel, sie ist seine Tochter. Diesen Anblick, diesen Schock wird er nie verwinden. Am Ende ist auch sein Leben zerstört.
Für die Ermittler stellt sich eine wichtige Frage zu dem Zeitpunkt. Wie ist Maya, die ja eigentlich nach Velten wollte, in den Wald bei Bernau bekommen? Die beiden Orte liegen ziemlich weit auseinander, 25 Kilometer.
Eben, das wäre zu Fuß ja ein halber Tagesmarsch. Ist sie irgendwo in ein Auto gestiegen, gab es eine heimliche Verabredung? So das können sich weder die Eltern noch die Lehrer noch ihre Freunde vorstellen. Maya galt als zuverlässig, ein kluges, sportliches Mädchen. Und sie hatte ein gutes, ein vertrauensvolles Verhältnis zu ihren Eltern.
Aber erstmal müssen alle Möglichkeiten in Betracht gezogen werden. Mit Handzetteln und einer Beschreibung des Mädchens machen sich die Berliner Polizisten dann erstmal auf die Suche. Wo ist Maya gesehen worden, war die Frage. Wohin ist sie gefahren oder gegangen?
Die Ermittler versuchen also zu rekonstruieren, welchen Weg Maya an dem Tag genommen hat, an dem sie verschwand und getötet wurde. Und nach und nach wächst ein furchtbarer Verdacht. Ihr Mörder könnte jemand sein, den sie kennt und dem sie vertraut hat. Da die Eltern ihr Kind als vermisst gemeldet haben und gleich der Verdacht bestand, hier könnte etwas Schlimmes passiert sein, wird auch in Berlin sofort eine Morduntersuchungskommission alarmiert. Bernd Boris gehört damals dazu. Er erzählt uns, wie die Ermittlungen aus seiner Sicht begonnen haben.
Für uns war natürlich am allerwichtigsten noch Zeugen zu finden, die sagen können, von wo das Mädchen wann in Richtung Velten losgegangen, losgefahren ist.
Diese ersten Ermittlungen der Berliner Polizei ergeben dann ziemlich schnell ein sogenanntes Bewegungsbild von Maya am Freitag, dem Tag ihres Verschwindens.
Von der Schule ist sie dann zunächst erstmal nach Hause gegangen, nochmal zu den Eltern und ist da von dort dann mit der Straßenbahn, dort wurde sie auch nochmal gesehen von einem Zeugen, der sich da konkret erinnert hat und auch sagen konnte, dass sie in der S-Bahn war und auch definitiv in Borgsdorf gesehen wurde.
Ja, soweit alles normal, denn in Borgsdorf muss Maja aus der S-Bahn aussteigen, um weiter nach Velten zu ihrer Cousine zu reisen. Die Ermittler finden sogar eine Fahrkartenverkäuferin, die sich an das Mädchen mit dem roten Rock erinnern kann und auch noch weiß, dass Maja das Bahnhofsgebäude allein verlassen hat, so gegen 15.30 Uhr.
Das Dumme war nur, an diesem Tag fuhr kein Bus mehr. Das Mädchen muss also etwas verloren am Bahnhof Borgsdorf gestanden haben und musste sich dann entscheiden, was sie jetzt macht.
Ja, vermutlich hat sie dann beschlossen, zum Autobahnsee bei Velten zu laufen. Das sind vom Bahnhof aus etwa 5 Kilometer, also eine knappe Stunde Fußmarsch. Eigentlich kein Problem, es war Nachmittag, es war Sommer und sie kannte den Weg. Ein Ehepaar aus Borgsdorf hat Maja dann noch gesehen, und zwar auf der Landstraße in Richtung Autobahnsee. Diese Zeugen aber erklären, dass Maja in Begleitung eines Mannes gewesen sei. Dann verliert sich ihre Spur.
Bis sie dann eben 2 Tage später, 25 Kilometer entfernt, bei Bernau gefunden wird, tot.
Ja, natürlich fragen sich jetzt alle, wer war dieser Mann, mit dem Maja da gesehen worden ist, auf der Straße nach Velten? War sie vielleicht mit ihm verabredet oder war es eine Zufallsbegegnung? Auf diese Fragen konzentrieren sich jetzt die Ermittler im Sommer und Herbst 88. Mittlerweile ist eine erweiterte Morduntersuchungskommission gebildet worden. Mehr als 30 Polizisten arbeiten viele, viele Wochen lang fast rund um die Uhr an diesem Fall. Die DDR-Behörden setzen alles daran, diesen Mord schnell aufzuklären.
Alle möglichen Ansätze werden dann auch verfolgt. Jede haarkleine Spur im wahrsten Sinne des Wortes wird bearbeitet. Auch die Decke, mit der Mayas Leiche damals abgedeckt war, wird Zentimeter für Zentimeter abgeklebt, um eben Spuren zu finden. Und die dann gefunden werden, die sind ziemlich merkwürdig. Es sind nämlich Haare entdeckt worden, vermutlich von Tieren, und Spuren von Baukalk.
Ja, aber was sagt das über den Täter aus? Wo ist da der Faden, den man aufnehmen könnte? Die Haarspuren scheinen vielversprechend, aber in der Kriminaltechnik sind sie nicht eindeutig zuzuordnen. Deshalb werden Proben sogar nach Moskau geschickt, an die renommierte Lomonossow-Universität. Von dort kommt dann das Ergebnis, es sind Esel- und Pferdehaare, außerdem ein Ziegen- und ein Hundehaar. Daraufhin werden dann rund um Berlin alle Besitzer von Eseln und Ziegen ermittelt und besucht. Vielleicht lässt sich daher eine Verbindung herstellen. Ein enormer Aufwand, aber am Ende ergibt sich kein konkreter Verdacht.
Und es wird sogar, und das ist für die DDR nicht selbstverständlich gewesen, öffentlich gefahndet. Es gibt mehrere Zeugenaufrufe mit dem Foto von Maja in verschiedenen Tageszeitungen damals.
Es wird auch ein Phantombild veröffentlicht, und zwar von dem Mann, den dieses Ehepaar aus Borgsdorf als Begleiter von Maja wahrgenommen hatte. Aber auch hier gibt es keine Hinweise, die die Ermittlungen dann voranbringen.
Also, immer noch war die Frage offen, wer ist dieser ominöse Mann, mit dem Maja gesehen wurde? Eltern und Verwandte waren überzeugt, dass Maja mit einem völlig fremden Mann nie mitgehen würde. Kannte sie diese Person also?
Diese Frage liegt natürlich auch deswegen nahe, weil es in Mordfällen ja fast immer eine Beziehung gibt zwischen Täter und Opfer. Deshalb schauen die Ermittler hier genau hin. Und der Verdacht fällt zuerst auf einen Lehrer von Maja, aber es stellt sich heraus, dass er damals nicht in der Nähe des Tatortes war.
Dann aber rückt ein anderer Mann ins Visier der Kriminalisten. Es ist der Onkel von Maja, also der Bademeister vom Veltner Autobahnsee, über den wir schon gesprochen haben.
Und man glaubt damals offenbar, mit diesem Verdächtigen schon sehr nah an der Lösung des Falles zu sein. Der Ermittlungsdruck war damals wirklich enorm und man will auch endlich einen Täter präsentieren können. Doch der Verdacht lässt sich nicht zweifelsfrei belegen. Dennoch gibt es einige, die von der Schuld des Onkels ausgehen und davon auch nicht ablassen wollen.
Ja, aber irgendwann sind alle Spuren ausermittelt. Es gibt einfach keinen Ansatzpunkt mehr für weitere Ermittlungen. Wie Maja in das Waldstück bei Bernau gekommen ist und wer sie vergewaltigt und ermordet hat, das alles bleibt ungeklärt.
Deshalb werden die Ermittlungen am 1. November 1989 eingestellt, 1,5 Jahre nach der Tat und kurz vor dem Mauerfall. Der Tenor des Abschlussberichtes damals, es war vermutlich der Onkel, aber man kann es ihm nicht nachweisen. Ich glaube, man wollte den Vorgesetzten wohl lieber einen Täter präsentieren, den man es nicht nachweisen kann, als gar keinen Täter.
Für die Eltern und für die Familie ist das natürlich eine ganz schwierige Situation. Der Mord an ihrer Tochter ist nicht geklärt, die Ermittlungen werden eingestellt und ein Familienmitglied, also der Onkel, kann nicht beweisen, dass der Verdacht falsch ist. Das muss die Familie über viele Jahre garantiert belastet haben.
Klar, garantiert. Und auch viele Ermittler sind natürlich unzufrieden, dass der Tod eines Kindes, dass dieses furchtbare Verbrechen nicht geklärt werden konnte. Immerhin, man hatte noch eine Art Täterprofil erstellt damals. Ein Profil, das gewissermaßen alle Kenntnisse zu einem möglichen Täter zusammengefasst hat.
Und das ergab, der Täter hat ein Auto, kennt sich in der Gegend Umfelden aus und er muss irgendeinen Bezug zu Tieren haben. Wir erinnern uns ja an die Tierhaare. Und außerdem muss er maritime oder bauhandwerkliche Kenntnisse gehabt haben, denn dieser Strick um den Hals der toten Maja, der war ja mit einem besonderen Knoten versehen, nämlich mit dem sogenannten Zimmermannssteg.
Und dann gab es noch die Frage, warum der mögliche Tatort bei Felten und der Fundort der Leiche bei Bernau so weit auseinander liegen. Was sagt das über den Täter? Wir kommen auf drei Versionen. Erstens, Täter und Opfer kennen sich vom Namen her. Deshalb bringt er das Mädchen nach der Vergewaltigung um und die Leiche dann weit weg vom Tatort.
Version 2 heißt, Täter und Opfer haben eine anderweitige Beziehung zueinander. Das ist auch der Grund, weshalb das Opfer dann weggebracht wird.
Und Version Nummer 3, der Täter ist ein aktiver, bislang unbekannter Sexualstraftäter. Die Begegnung mit dem Opfer ist rein zufällig. Er schafft die Leiche auf seinem Nachhauseweg dorthin, wo sie später gefunden wird.
Die Ermittlungen werden 1989, also zunächst ohne Ergebnis, eingestellt. Doch Jahre später wird sich dann zeigen, mit einer dieser Annahmen über den Täter liegen die Kriminalisten richtig.
Wenn Ermittlungen in einem Mordfall eingestellt werden, das haben Sie bei uns schon öfter gehört, dann heißt das nicht, dass die Akten für alle Zeit geschlossen sind. Mord verjährt nicht. Sobald es neue Ansätze gibt oder neue Spuren, dann wird weiter ermittelt.
So war das dann auch hier. Nach dem Fall der Mauer und auf dem Weg zur deutschen Einheit gibt es ab 1990 auch große Veränderungen bei der Polizei und in der Justiz. Und auch die Mordkommissionen werden neu besetzt. Nun in den Bundesländern Berlin und Brandenburg.
Und jetzt begegnen wir Mike Rösler, den wir am Anfang des Podcasts schon erwähnt haben. Er gehörte seit Anfang der 90er Jahre als junger Ermittler zur Mordkommission in Eberswalde. Den Fall Maja kennt er bislang nur aus den Erzählungen seiner älteren Kollegen, denn der weiter ungelöste Fall ist immer wieder Gesprächsthema unter Mordermittlern in Brandenburg.
Mein damaliger Leiter der Mordkommission, der hat auch immer wieder auf diesen Fall aufmerksam gemacht. Also das war jetzt denn der zweite Kontakt, wo ich dann aber schon Polizist gewesen bin. Ne? Und der meinte, hier, gucke mal, das ist Bernau, hier hat die Maja gelegen. Und wir haben das Ding nicht klären. Also es rumorte bei allen beteiligten Polizisten, dass diese Sache nicht aufging. Ne? Das war immer so ein Stachel, der geschmerzt hat. Ne?
Obwohl dieser ungeklärte Fall Maja ja, wie wir gerade gehört haben, so ein Stachel bei der Kripo ist, dauert es 14 Jahre, bis wieder Bewegung in diese Ermittlung kommt.
Ja, und dieses Neuanfassen des Falls nach so langer Zeit hat vor allem mit zwei Dingen zu tun. Erstens gibt es beim Landeskriminalamt Brandenburg inzwischen eine sogenannte Altfallkommission, die sich gezielt nochmal ungeklärte Fälle anschaut. Aber vor allem liegt es daran, dass es in den 90er Jahren riesige Fortschritte gab in der Kriminaltechnik, Stichwort DNA-Analyse.
Und über diese rechtlich komplizierten Anfänge und die Schwierigkeiten beim Aufarbeiten und Nutzen von DNA-Spuren haben wir ja hier bei uns im Visier schon ausführlich gesprochen, zum Beispiel in unserer Folge Tod im Schrebergarten.
Genau, Ende der 80er Jahre stand man noch ganz am Anfang. Inzwischen sind nur noch winzige Spuren nötig, um daraus eine DNA herauszulösen und damit dann in der bundesweiten Täter Datenbank vielleicht einen Treffer zu landen. Das war hier im Fall Maja auch die Hoffnung der Brandenburger Mordermittler.
Ja, aber diese sprichwörtliche Stein der Weisen sind DNA-Spuren dann wiederum auch nicht. Eine solche Spur allein reicht nicht aus, um damit einen Mordvorwurf vor Gericht beweisen zu können.
Das stimmt, auch das haben wir mal wieder gezeigt. Mhm. Also mittlerweile ist es Herbst 2002, 14 Jahre nach der Tat, als der Fall nochmal neu angepackt wird. Annette Bagenda war damals leitende Staatsanwältin in Frankfurt-Oder. Auch ihr sind wir hier im Podcast schon öfter begegnet. Sie kennt den Fall Maja und sie weiß auch, dass er viele Mordermittler noch immer nicht loslässt. Sie bittet jetzt Mike Rösler, sich den Fall nochmal genau anzuschauen. Ganz neu, ganz frisch, denn er war an den ersten Ermittlungen ja nicht beteiligt.
Das ist eine spannende Aufgabe für Mordspezialisten, auch nochmal zu schauen, was da alles in den Akten steht. Entsprechend groß waren auch seine Erwartungen, aber dann gab es eine gewaltige Enttäuschung.
Die Akte, die sah saumäßig aus, also ich weiß noch wie heute, also weil mir ja auch bekannt wurde, gegeben wurde, wie viel Arbeit an diesem Fall rangesetzt wurde. Und das spiegelte sich überhaupt nicht in der Akte wieder. Die Akte, die war vielleicht 100 Seiten dick.
Ja, man kann es hören. Das ist nicht das, was Mike Rösler da erwartet hatte.
Und es war schon ein ordentlicher Dämpfer, gleich so am Anfang. Aber es gab noch einen zweiten Teil in der Akte.
Und dann aber was akkurat war, das waren die kriminaltechnischen Fragen. Die kriminaltechnischen Fragen, der Tatortuntersuchungsbericht, der war super. Da hatte ich die Fotodokumentation, weil alles damals schwarz-weiß war super, lehrbuchhaft.
Ja, das klingt doch jetzt aber ganz optimistisch, um den Fall dann neu aufzurollen.
Aber nur im ersten Moment, denn auch die beste Dokumentation nützt gar nichts, wenn die sogenannten Asservate fehlen, die jetzt mit den neuen Methoden nochmal genau untersucht werden sollen.
Okay, also das sind alles die Dinge wie zum Beispiel die Kleidung der toten Maja. Das Seil, mit dem sie gefesselt war, die Decke und all die anderen Spurenträger, die damals 1988 natürlich gesichert wurden und normalerweise auch aufgehoben werden, bis so ein Fall geklärt ist. Und zwar in der sogenannten Asservatenkammer. Den Begriff kennen Sie vielleicht auch aus dem einen oder anderen Fernsehkrimi.
Klar, und all diese Originalsachen waren natürlich unbedingt notwendig, um die Ermittlungen neu aufnehmen zu können. Denn die Hoffnung war ja, jetzt mit neuer, mit besserer Kriminaltechnik noch DNA-Spuren an diesen Sachen zu finden, die nun endlich zu einem Täter führen sollten.
Doch Mike Rösler bekommt eine niederschmetternde Auskunft. Die Asservate von 1988 sind in den Wirren dieser vielen Polizeistrukturreformen nach dem Ende der DDR höchstwahrscheinlich vernichtet worden. Ja, das klingt jetzt so ein bisschen wie Krimi im Krimi, oder?
Ja, es war es auch. Krimi innerhalb der Polizei gewissermaßen. Denn Mike Rösler muss jetzt innerhalb der eigenen Behörde nach den Asservaten fahnden. Und was er da erfährt, kann er kaum glauben.
Damals lief es ja bei der Mordkommission Frankfurt-Oder. Habe ich nachgefragt und da sagen sie, du hast Pech. Die sind alle vernichtet worden, weil es kam eine Weisung, dass alle Spuren, wo die Sachen entweder eingestellt oder rechtskräftig verurteilt sind, die sind zu vernichten.
Ja, und das betraf auch Asservate von DDR-Fällen, die man eingestellt hatte, weil man keinen Ermittlungsansatz mehr sah und vor allem, weil in der Asservatenkammer Platz gebraucht wurde für neue Fälle.
Tja, und das bedeutet, auch die Spuren im Fall Maja sind wahrscheinlich weg, vernichtet, in den Müll geworfen.
Genau das war zu befürchten. Und es hätte vermutlich den endgültigen Stopp der Ermittlungen bedeutet. Aber bevor Mike Rösler die Akte endgültig zuklappt, blättert er nochmal ganz in Ruhe alle Seiten durch und plötzlich fällt ihm etwas auf. Die Unterlagen der Spurensicherung sind zwar lehrbuchhaft abgelegt, wie er vorhin gesagt hat, und auf den ersten Blick sind alle Auswertungen da.
Nur eine Aussage hat gefehlt, eine beantwortende Frage hat gefehlt, nämlich die der Fasern.
Das heißt, es ist also kein Bericht über die Untersuchung der Faserspuren in der Akte. Und wenn das so ist, dann liegt es vielleicht daran, dass genau diese Untersuchung noch gar nicht abgeschlossen war, als die Ermittlungen eingestellt wurden. Gibt es vielleicht doch noch Hoffnung? Wenn die Faserspurexperten damals noch nicht fertig waren mit der Arbeit, könnte es vielleicht sein, dass bei ihnen noch Asservate liegen?
Das ist ja tatsächlich unglaublich, weil etwas nicht fertig war. Könnte es noch etwas geben?
Die Polizei ist eben auch nur eine Behörde.
Genau. Und manchmal hilft das dann auch. Der Faserspurenexperte in der Kriminaltechnik ist auch Anfang 2003 noch der Mann, der 14 Jahre zuvor dort gearbeitet hatte. Mike Rösler kennt ihn inzwischen persönlich.
Und den hatte ich dann telefonisch angefragt und der meinte, nee, habe ich nicht. Wieso? Na, ich sage, hieß wie jetzt nicht? Da hast du ein Übergabeprotokoll. Da musst du jetzt stehen, wo das ist. Also eingegangen sind sie bei dir, du hast ja da untersucht, also musst du ja ein Protokoll haben, wo sie raus sind. Ah nee, finde ich jetzt nicht, dann musst du kommen. Dann bin ich hin und das ist wirklich wie im Film, so muss man sich. Und dann zusammen mit meinem Kollegen sind wir da hingegangen und ich sage, na, hast du schon mal geguckt? Nee. Na, ich sage, guck doch mal. Und dann machte der so einen Schrank wie hier, machte der so einen Schrank auf und ganz drum war da so eine Kiste, so eine Pappkiste, holte die runter, machte den Deckel auf und da sprang uns letzten Endes ins Auge dieser rote Rock, dieser rote, weiß gepunktete Rock. Ne?
Der Rock von Mahler. Ja. Wirklich eine filmreife Szene. Ja. Mike Rösler hat es ja auch so formuliert. Mhm. Manchmal brauchen Ermittler eben auch ein bisschen Glück, selbst im eigenen Haus. Alle Asservate haben überlebt, gewissermaßen undercover in der Kriminaltechnik.
Ja, entscheidend war aber tatsächlich, dass Mike Rösler so hartnäckig geblieben ist. Eigentlich hatte er schon die Auskunft, ist alles vernichtet und da hätte er jeden Grund gehabt, die Akte einfach wieder zuzumachen.
Ich denke ja, so gute Kriminalisten haben so ein Gespür dafür, wenn er doch noch was zu holen sein könnte.
Offensichtlich. Mike Rösler schickt auf alle Fälle die Kleidung des Mädchens umgehend zu Wolfgang Österreich, diesen erfahrenen Forensiker. Den haben wir schon zu Beginn unseres Podcasts gehört. Er hatte 1988 die Leiche von Maja und auch schon ihre Sachen untersucht. Damals konnte er nur per Abstrich feststellen, dass Sperma am Körper des toten Mädchens war. Weiter kam er damals nicht.
Ja, und jetzt 2003 ist Wolfgang Österreich jedoch ein ziemlich vielbeschäftigter Mann. Er muss jede Menge aktuelle Fälle bearbeiten. Inzwischen wollen gefühlt alle Ermittler zu ihren Fällen DNA-Analysen haben. Da ist so eine alte Geschichte natürlich immer eine Zusatzaufgabe.
Das weiß natürlich Mark Rösler als erfahrener Kriminalist. Also was macht man, wenn man so etwas vor sich hat und schnell erledigt haben will? Man nervt ein bisschen.
Na Wolfgang, ich rufe an, ich weiß schon die Antwort, aber du hast doch bestimmt noch nicht angefangen. Nein, habe ich nicht. Ich sage, na und wann so die nächsten, kann ich in den nächsten halben Jahr oder vielleicht erst nächstes Jahr anrufen? Nee, nächstes Jahr auch nicht mit der. Naja, ich schieb's mal dazwischen, ne?
Ja, so richtig konkret klang das aber auch nicht.
Aber versprochen ist versprochen bei Wolfgang Österreich. Und tatsächlich klingelt dann Mike Röslers Telefon.
Und es dauerte wirklich nicht allzu lange, ich glaube so 3 Wochen. Und da fing er an, rief er mich an und sagt, du sag mal, wenn ich hier irgendwie was untersuchen soll, dann brauche ich auch einen Beschluss. Das stimmte, das war damals noch neu, dass man für die DNA-Untersuchung einen Beschluss brauchte oder benötigte. Ah, dachte ich so bei mir, na, der wird da nicht irgendwas haben, weil sonst würde der nie danach krähen, nach einem Beschluss, weil der sagt, da ist nichts und Schluss außen, Bericht geschrieben, wurden keine spurenrelevanten Informationen oder je nachdem, dann hätte es abgebügelt. Ne?
Ja, und Mike Rösler hat recht mit seiner Vermutung. Wolfgang Österreich hat etwas entdeckt, mittlerweile 15 Jahre nach dem Tod von Maja, und das ist seine Erinnerung daran.
Ich habe die Spur gefunden am Rock und als ich beim Einsprühen festgestellt habe, dass dort eine Spermaspur ist, die wir 1988 nicht gefunden haben, also da wurde mir ganz flau im Magen, weil das ist eine Sache gewesen, die hat mich doch emotional angesprochen.
Ja, man hört es, das hat selbst so einen erfahrenen Forensiker einfach nicht kalt gelassen. Und damit hat er natürlich eine Hoffnung, vielleicht doch noch diesen Fall lösen zu können.
Und die Spur, die Wolfgang Österreich da gefunden hat, ist eine gute, eine vollständige Spur und damit auch einsetzbar für einen bundesweiten Datenabgleich. Und das Ergebnis dieses Datenabgleichs schafft es sogar in die Nachrichten.
Kriminaltechniker fanden auf den Kleidungsstücken der Ermordeten das, was vorher niemand entdeckt hatte, Spuren, aus denen sie einen solchen DNA-Code filtern konnten. Das Muster ist mit einem sogenannten genetischen Fingerabdruck identisch, den das Bundeskriminalamt in seiner Datenbank hatte.
Ja, Volltreffer. All die Mühe und das viele Nerven haben sich gelohnt. Denn wenn es solch einen Treffer in der bundesweiten DNA-Datenbank gibt, dann heißt das, der Verursacher der Spermaspur im Fall Maya ist bekannt. Und es ist ein Mann, der bereits andere Verbrechen begangen haben muss.
Wir erinnern uns, im ersten Anlauf konnten die DDR-Kriminalisten den Fall ja nicht lösen, aber es blieb ein Verdacht auf eine ganz konkrete Person, nämlich auf den Onkel von Maya. Ein Verdacht, der die Familie schwer belastet hat über die 15 Jahre. Doch jetzt, nach dieser DNA-Analyse und dem Treffer in der Datenbank, ist endlich klar, der Onkel war es nicht.
So ist dieser Verdacht dann endgültig ausgeräumt. Das muss für den Onkel Altjahre ein furchtbares Gefühl gewesen sein, zu wissen, man ist unschuldig und man kann es nur nicht beweisen. Jetzt wissen es alle, die Spuren stammen von einer völlig anderen Person.
Nämlich von einer Person, die in Sachsen lebt, in Döbeln. Der Name dieses Mannes ist Rolf S. Der ist zu diesem Zeitpunkt 48 Jahre alt. Und Staatsanwältin Annette Bagenda stellt umgehend dann auch einen Haftbefehl aus.
Ja, und die Polizeikollegen vor Ort in Sachsen werden sofort um Amtshilfe gebeten und nehmen den Mann dann vorläufig fest, als passiert am 12. Dezember 2003.
Doch wer ist dieser Rolf S.? Seine DNA ist in der Datenbank gespeichert, also ist der Polizei bekannt, wie man so schön sagt.
Das kann man wohl sagen. Rolf S. ist Familienvater, aber auch schon mehrfach vorbestraft. 3 Tage vor der erneuten Festnahme ist er gerade erst aus der Haft entlassen worden. Er saß wegen 2 brutaler Vergewaltigungen in den Jahren 1993 und 2000. Als seine Opfer, als die Frauen sich wehrten, da hat er zugeschlagen und sie sogar mit einer Pistole bedroht, bis er bekam, was er wollte. Deshalb war auch seine DNA in der Datenbank gespeichert. Ja,
und selbst am Tag seiner Entlassung aus der Haft hatte er sich sofort wieder mit einer Prostituierten verabredet und diese dann auch bedroht und zu nicht verabredeten Sexualpraktiken gezwungen. Da fragt man sich natürlich, was ist dieser Rolf S. für ein Mensch?
Wir schauen jetzt mal auf seine Biografie. Er stammt von der Insel Rügen, da ist er auch groß geworden. Und das in einer Familie, in der Alkohol und Gewalt alltäglich waren. Mike Rösler hat im Zuge der Ermittlungen mit vielen Personen aus dem Umfeld von Rolf S. gesprochen, auch mit seiner Schwester. Dabei hat er auch Unfassbares aus der Kindheit des Täters gehört.
Er wohnte in einem Haushalt, wo der Vater das absolute Sagen hatte, wo die Mutter auch dem äußeren Schein nach eine Scheidung offensichtlich nicht in Erwägung gezogen hatte, obwohl der Ehemann gewalttätig war, nicht gegenüber der Ehefrau, sondern auch drastisch gegenüber den Kindern. Sie wohnten beengt und Alkohol spielte auch eine große Rolle. Und wenn diese Nachbarschaftsfäden stattfanden mit viel Alkohol, dann und der Vater das Begehr hatte, sich an der Tochter sexuell vergreifen zu müssen, dann ist er einfach ins Schlafzimmer gegangen, wo die beiden Kinder nebeneinander schlafen oder schliefen und hat sich dann an der Tochter vergangen. Und die war ungefähr so 2 Jahre älter als der Täter. Denn, also insofern war er schon von klein auf an mit sexueller Gewalt konfrontiert. Und offensichtlich hat sich das bei ihm derartig eingeprägt, eingebrannt, dass ein Nein nicht gab oder nicht akzeptiert werden kann. Und wenn, dann eben halt mit Gewalt.
Ja, und solche Erfahrungen entschuldigen aber natürlich nicht, wenn jemand selbst gewalttätig wird. Aber sie erklären, warum jemand wie Rolf S. einfach keine Regeln akzeptiert hat. Doch war er auch fähig, einen Mord zu begehen an einem 13-jährigen Mädchen?
Ja, und selbst wenn man das mit Ja beantwortet, wenn man ihn für fähig hält, auch nach dieser biografischen Erfahrung, die er ja hatte, hat er den Mord dann wirklich begangen? Das müssen die Ermittler erstmal nachweisen. War die schnelle Festnahme in Sachsen vielleicht ein bisschen zu schnell? Die Beweislage ist ziemlich dünn. Das sagt auch Staatsanwältin Annette Bagenda.
Das Schwierige ist ja, sie haben zwar eine DNA-Spur, aber die DNA-Spur alleine Ja, reicht bei Weitem nicht. Aus heutiger Sicht sah ich, es war damals recht mutig, ohne eigentlich mehr gehabt zu haben, als diese DNA-Spur, die Festnahme durchzuführen.
Ja, in der Tat war das mutig, denn eine Vergewaltigung oder auch ein Totschlag sind nach 15 Jahren verjährt. Und wenn wir jetzt ein bisschen rechnen, die Tat war am 1. Juli 1988, die Festnahme im Dezember 2003. Mhm. Das sind 15 Jahre und 5 Monate. Die Verjährungsfrist war abgelaufen. Das heißt, Rolf S. könnte für die Vergewaltigung allein nicht mehr verurteilt werden und auch nicht mehr für einen Totschlag. Verurteilt werden könnte er nur noch, wenn ihm ein Mord nachgewiesen werden kann. Und das wird nach dieser langen Zeit enorm schwierig, wissen die Ermittler.
Genau. Und da gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder man bringt ihn dazu, ein Geständnis abzulegen oder Täterwissen preiszugeben. Noch einmal Mike Rösler dazu.
Es musste über Vernehmung geklärt werden. Er musste was sagen dazu, wenn ich direkt gestehen, in aller Ausführlichkeit, aber er musste sich so äußern, dass er aus der Sache als Täter und nicht als Totschläger, nicht als Vergewaltiger, sondern als Mörder nicht mehr rauskommt, weil es alles andere war verjährt, selbst der Totschlag war verjährt. Ne?
Aber Annette Bagenda hat als Staatsanwältin viele mutige Entscheidungen getroffen und sie vertraut ihrem Ermittler Mike Rösler einfach an dem Punkt. Der macht sich an diesem 12. Dezember 2003 mit seinen Kollegen sofort auf den Weg nach Döbeln, nach Sachsen. Doch der Weg dorthin von Eberswalde ist weit, möglicherweise ein Vorteil für den Täter.
2 Stunden hat er ja schon festgesessen, sodass die Gefahr bestand, dass er sagt, jetzt überlege ich mir mal, am besten gar nichts zu sagen und dann wäre die Sache schon allein wegen der langen Zeit, wegen der Verjährungszeit, wäre das ad acta gelegt worden. Ne?
Tja, was für eine Situation für die Ermittler. Der Täter muss reden und Täterwissen zum Mord an Maya offenbaren. Sonst platzt trotz dieser DNA-Spur ein möglicher Prozess und der Tod und die Vergewaltigung eines 13-jährigen Mädchens werden nie gesühnt.
Tja, wie geht man als Ermittler, als Vernehmer mit dieser Situation um?
Herausfordernd.
Mike Rösler setzt alles auf eine Karte. Er will die Vernehmung allein machen und er weiß, es ist die einzige und wahrscheinlich letzte Chance, den Mörder von Maya zu überführen. Ja, was für ein Tag, dieser 12. Dezember 2003. Am Vormittag erfahren die Ermittler vom Treffer in der DNA-Datenbank. Am Mittag wird Rolf S. an seinem Wohnort in Sachsen von der Polizei festgenommen und am Nachmittag trifft Mike Rösler in Döbeln ein. Wird er es schaffen, Rolf S. zum Reden zu bringen? Es ist die allererste Begegnung der beiden Männer.
Und er ist denn ins Zimmer gebracht worden, so ein Kleiner mit Bart. Ich guck den so an, es war eine total komische Begegnung. Und da dachte ich so bei mir, der... Eigentlich nicht.
Tja, so etwas hatte Mike Rösler offenbar nicht erwartet. Aber er weiß natürlich auch, brutale Gewalttäter sehen selten aus wie Monster.
Klar, aber Vernehmer dürfen sich von so einem ersten Eindruck natürlich nicht täuschen lassen. Jetzt braucht es eine gute Intuition und Menschenkenntnis, um ein Gespräch in Gang zu bringen. Der Einstieg in die Vernehmung ist oft entscheidend für den gesamten Verlauf.
Ich sage, wo kommen Sie denn her? Der kommt jetzt aus der JVA. Ich sage, naja, Mensch, man hat ja nicht lange gedauert, die Freiheit. Also wir haben so ein bisschen noch rumgeflaxt. Ich sage so bei Ihnen, na, dann machen wir mal schnell, dass die Sache hier zu Ende geht und dann gehen Sie wieder nach Hause. Also ich habe Ihnen so noch so bewusst so diese Aussicht oder diese Freiheit in Aussicht gestellt, wenn er hier die Sache so ein bisschen, wenn er sich hier einlässt und über die Sache redet.
Ja, das klingt alles nach einer Plauderei und nicht nach harter Gangart.
Klar, erstmal gute Stimmung schaffen, mag vielleicht so ein bisschen befremdlich klingen zunächst, aber so eine Art kumpelhaftes Herangehen. Aber Rolf S., der hatte ja auch schon reichlich Erfahrung im Umgang mit der Polizei und der Justiz und er hat für diese Vernehmung selbst einen durchaus eigenen Plan. Das merkt Mike Rösler schnell. Rolf S. versucht immer wieder herauszubekommen, was die Polizei schon weiß und nur das räumt er dann auch ein.
Auf jeden Fall redet er also. Und zwar ohne Anwalt, das ist ein Vorteil für Mike Rösler.
Und ich hatte auch so den Eindruck, der hatte mich so ein bisschen auch unterschätzt. Danach, mit dem kann man das machen, den habe ich im Sack. Das mache ich schon. Sodass bei ihm, nach meinem heutigen Empfinden, so die die Einstellung oder diese Motivation hochkam, ach, Anwalt brauche ich ganz gar nicht, der sagt mir schon, was mich belastet. Den kloppe ich jetzt mal ab.
Ja, das führt also dazu, Rolf S. gibt im Verlauf dieser Vernehmung die Vergewaltigung von Maya tatsächlich zu, weil er eben weiß, dass diese Tat verjährt ist.
Ja, er gibt ganz offen zu, Maya getroffen zu haben, er gibt zu, sie vergewaltigt zu haben. Er muss ja irgendwie diese Spermaspur erklären, die da auf dem Rock gefunden worden ist. Aber er behauptet dann, als er Maya im Wald zurückließ, da habe sie noch gelebt. Mit ihrem Tod habe er nichts zu tun.
Mike Rösler wiederum weiß, dass er einfach sehr wenig in der Hand hat, um Rolf S. den Mord auch tatsächlich nachzuweisen. Ein Geständnis bekommt er nicht von dem Mann, das ist klar jetzt an der Stelle. Es bleibt nur eine Möglichkeit, nämlich dass Rolf S. irgendetwas verrät, das nur der Täter, nur der Mörder wissen kann.
Also versucht es Mike Rösler weiter mit der Strategie Plauderatmosphäre. Und dann, als er Rolf S. dazu gebracht hat, ein bisschen was über die Kindheit auf Rügen zu erzählen, da passiert es. Rolf S. macht einen entscheidenden Fehler.
Und dann sagte ich so, naja, und Rügen, haben Sie da maritime Kenntnisse? Knoten? Ja, nicht von der Seefahrt, nicht im Maritim, aber ich kenne einen Knoten. Den habe ich als Baufacharbeiter, den habe ich immer gelernt, der geht mir wie in Fleisch und Blut über. Den hat man immer angewandt, wenn wir die Balken hochziehen mussten weil, auf dem Bau. Ich sage, können Sie den mal vormachen? Und ich hatte auch zufällig, ich weiß nicht bis heute nicht, warum ich da diese Strippe da bei mir hatte. Ich hatte zufällig auch die Strippe bei und der knotet da den auch vor meinen Augen und sagt, ja, das ist der Zimmermannsschlag. Und dann sagte ich, naja, das Mädchen ist mit einem Strick um den Hals gefunden worden. Und dann meinte er, welcher Knoten ist denn dabei zur Anwendung gekommen? Also da, in dem Moment wusste ich, jetzt habe ich ihn eigentlich. Ne? Ich sage, na, das war der Zimmermannsschlag. Oh. Und dann merkte er, also dieses Abklopfen, was wir haben, da hat er sein Ziel erreicht, aber das ging letzten Endes da hinten los, weil jetzt merkt er, es wird enge.
Ja, denn bis zu diesem Augenblick war noch nie die Rede davon gewesen, dass das Mädchen mit einem Seil gefesselt war. Noch dazu mit diesem besonderen Knoten, den er ja offenbar perfekt beherrscht. Damit hat Rolf S. eindeutig Täterwissen verraten. Mike Rösler ist jetzt absolut sicher, Rolf S. hat Maya umgebracht, er ist der Mörder.
Ja, der Ermittler ist sich sicher, aber die entscheidende Frage ist ja, sieht das Gericht das dann auch so?
Am 5. August 2004, 16 Jahre nach dem Tod von Maya, beginnt vor der zweiten großen Strafkammer des Landgerichts Frankfurt-Oder der Prozess gegen Rolf S.
An dem Prozess damals nimmt auch Mayas Mutter teil, nämlich als Nebenklägerin. Wie geht es zu einer Frau, die nach all den Jahren voller Ungewissheit nun jemanden gegenübersteht, der dafür verantwortlich sein soll? Zum Prozessauftakt sagt sie, jetzt komme vor allem Schmerz wieder hoch.
Das ist wie am ersten Tag, als wir hundertprozentig wussten, dass unsere Tochter tot ist. Dass wir erfahren haben, dass sie getötet wurde.
Ja, wenn man so etwas hört, da geht mir durch den Kopf, Zeit heilt eben doch nicht alle Wunden. Die Staatsanwältin Annette Bagenda, die hat jetzt eine ganz schwierige Aufgabe. Sie muss nämlich lückenlos rekonstruieren, was da an diesem 1. Juli 1988 passiert ist. Sie muss also die letzten Stunden von Maya nachvollziehen vor Gericht.
Ja, und so geschieht es dann auch. Was ist damals passiert? Wir schauen nochmal zurück. Es ist der 1. Juli 88, ein Freitag, Zeugnisausgabe, Ferienstart. Die 13 Jahre alte Maya macht sich am Nachmittag von Berlin-Hohenschönhausen auf den Weg zu ihren Verwandten nach Velten. In Borgsdorf steigt sie aus der S-Bahn und weil kein Bus mehr fährt, beschließt sie, den Rest der Strecke zu Fuß zu gehen.
In der Gegend um Borgsdorf ist zur gleichen Zeit auch Rolf S. unterwegs. Er lebt 1988 in Berlin und war damals Fahrer für einen Berliner Verlag, der seine Druckerei in Velten hatte. Deshalb fährt er auch an jenem 1. Juli 1988 mit einem Barkas mit Pritschenaufbau dorthin, also nach Velten. Der Barkas Für einige nochmal zur Erinnerung, das ist ja dieser DDR-Kleintransporter mit dem Wartburgmotor. Rolf S. transportiert damit viele Dinge für den Verlag, deshalb sind immer Decken und Stricke auf der Ladefläche.
Auf dem Rückweg nach Berlin parkt er den Barkas an diesem Nachmittag in einem Waldweg zwischen Felten und Borgdorf und geht zum See baden. Als er dann vom See wieder zum Auto zurückgeht, da sieht er Maja, die am Straßenrand Richtung Felden läuft.
Die Begegnung der beiden war also reiner Zufall.
Ja, so war das wohl und Rolf S. muss spontan beschlossen haben, das Mädchen zu vergewaltigen. Er bietet ihr wahrscheinlich ganz freundlich an, sie mit seinem Auto zum Autobahnsee zu fahren. Maja ist vermutlich arglos in sein Auto eingestiegen. Und was dann passiert sein muss, beschreibt Staatsanwältin Annette Bagender so.
Er hat dem Kind die Bekleidung ausgezogen. Er hat das Kind brutal ins Gesicht geschlagen. Das Kind hat gewimmert, das Kind hat geweint. Das Kind hat gefleht, dass er sie in Ruhe lassen soll, dass es Angst hat und hat das Kind dort auf eine schlimme Art und Weise vergewaltigt.
Ja, und weil Maja sich wehrt, fesselt er das Mädchen dann eben mit einem Seil, einer Wäscheleine und macht aus Gewohnheit diesen Zimmermannsknoten, von dem er ja in der Vernehmung gesagt hat, er sei ihm in Fleisch und Blut übergegangen. Die Wäscheleine hat er dabei in seinem Barkas gehabt.
Und dann hat er offenbar Angst bekommen, dass das Mädchen ihn wiedererkennen könnte. Deshalb der Entschluss, Maja umzubringen. Nochmal Annette Bagender.
Ja, er hat das Kind dann so lange gedrosselt mit dem Seil und gegen den Brustkorb und mit den Knien gegen den Hals gedrückt. Das war ein gegenseitiges oder ein paralleles Töten. Daran ist das Kind dann recht schnell gestorben.
Die Anklage ist sich sicher, dass Maja schon dort im Wald bei Borgsdorf getötet wurde. Das belegen die Spuren, die an dem Mädchen gefunden worden sind. Die Sandkörner passen zum Boden in der Nähe der Straße zwischen Borgsdorf und Felten.
Danach hat Rolf S. dann das tote Mädchen auf die Pritsche seines Transporters geladen, hat es mit dieser Decke abgedeckt, die auf der Ladefläche lag. Und dann ist er mit dem toten Kind losgefahren in Richtung Bernau. Er wollte einfach möglichst weit weg vom Tatort, bis er die Leiche dann in dem Waldstück abgelegt hat. Man könnte auch sagen, abgeworfen hat. Dann ist er wieder nach Berlin zurückgefahren, zurück in seinen Alltag, zurück zu seiner Arbeit, zu seiner Familie, als sei einfach nichts geschehen.
Also dasselbe Muster wie bei seinem Vater, der früher zurückging in die Runde der Trinkkumpane, nachdem er die Schwester vergewaltigt hatte. So als sei eben nichts geschehen. Auch die Herkunft der anderen rätselhaften Spuren, die an der Decke bei Maja gefunden wurden, lässt sich am Ende erklären.
Wir erinnern uns, die Tierhaare und dieser Baukalk.
Genau, der Verlag, für den Rolf S. gearbeitet hat, er hatte ein Ferienlager, und zwar in der Sächsischen Schweiz. Und er hat oft dienstliche Fahrten dorthin unternommen. In diesem Ferienlager, da wurde gebaut. Und es gab einen Streichelzoo mit Ziegen, einem Esel und auch einem Hund.
Und hier bestätigen sich dann viele Annahmen der Kriminalisten von 1988. Nämlich, der Täter hat ein Auto, er kennt sich in der Gegend um Felten gut aus, hat maritime oder bauhandwerkliche Kenntnisse wegen eben dieses besonderen Knotens und er hat einen Bezug zu Tieren.
Genau, und auch eine der möglichen Varianten aus dem Täterprofil trifft zu, es war Version Nummer 3. Ein bis dahin unbekannter Sexualstraftäter quasi auf der Durchreise. Das Auto der Barkas mit Pritschenaufbau ist übrigens dann kurz nach der Ermordung von Maja bei einem Unfall ausgebrannt und wurde verschrottet. Danach fühlte sich Rolf S. offenbar absolut sicher vor einer Entdeckung.
Während der Gerichtsverhandlung geschieht dann aber etwas sehr Bemerkenswertes. Rolf S. legt plötzlich ein Geständnis ab und widerruft es dann aber auch gleich wieder. Immer wieder behauptet er, dass das Mädchen zwar vergewaltigt worden ist von ihm, aber er hätte es dann liegen gelassen und da hätte es noch gelebt. Dann müsse ein zweiter Mann gekommen sein und Maja womöglich noch einmal vergewaltigt haben. Und der Mann hat dann Maja schließlich ermordet.
Aber das Gericht glaubt nicht an diese Geschichte vom unbekannten zweiten Mann. Und so fällt am 13. Oktober 2004 im Landgericht Frankfurt Oder das Urteil. Auch Majas Mutter ist mit dabei.
Am Ende haben alle neuen Beweisanträge der Verteidigung nichts genützt. Der 49-jährige Angeklagte wurde des Mordes an der 13-jährigen Maja schuldig gesprochen. 15 Jahre Haft. Die Mutter der Ermordeten verließ unter Tränen den Gerichtssaal, war zu keinem Kommentar bereit. Für sie spricht der Anwalt.
Sie sehen, dass es sie gepackt hat und sie gepackt wurde, auch von den Ereignissen nochmal ganz heftig geschüttelt wurde. Ich musste mich also bemühen, sie sozusagen über Tischkante zu halten. Ich war froh, dass die Begründung so kurz ausfiel, damit ich sie in die Arme der Familie geleiten konnte. Aber wir sind natürlich sehr erleichtert, dass es erstmal zu einem Schuldspruch gekommen ist.
Immer wieder neue Spuren im Mordfall hatten den Prozess in die Länge gezogen. Doch von der Unschuld des 49-Jährigen konnte das Gericht nicht überzeugt werden. Aus ursprünglich 4 Prozesstagen wurden 8. Am Ende war das Gericht trotzdem von der Schuld des Angeklagten überzeugt. Das Urteil gegen den 49-Jährigen ist noch nicht rechtskräftig. Die Verteidigung will jetzt prüfen, ob sie Revision vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe einlegen wird.
Ja, das passierte dann auch so. Die Verteidigung hat Revision eingelegt. Doch der Bundesgerichtshof hat die Entscheidung des Landgerichts Frankfurt-Oder bestätigt und damit wurde sie rechtskräftig.
Ja, und mit dem Urteil wurde dann dieser Stachel, als den die Brandenburger Ermittler ja diesen lange ungeklärten Fall empfunden haben, endlich entfernt.
Und wie ging es weiter mit Rolf S.? Der Täter wurde unter Anrechnung der Untersuchungshaft Ende Januar 2016 aus der Haft entlassen. Inzwischen ist er fast 70 Jahre alt und wohl keine Gefahr mehr für andere. Wo er jetzt lebt, ist nicht bekannt.
Schauen wir noch mal auf die Familie von Maya. Mayas Vater hat nämlich all das, die Aufklärung des Falles, die Verurteilung und die Bestrafung des Mörders seiner Tochter, nicht mehr erlebt. Er hat ihren Tod einfach nie verwinden können und ist wenige Jahre nach dem Mord verstorben. An der Stelle sagen wir vielen Dank fürs Zuhören heute. Wir sind im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg und in 2 Wochen geht's hier weiter mit einer neuen Folge.
Und auch die wird wieder sehr bewegend und besonders ein Doppelmord in Brandenburg. Ein Sohn bringt beide Eltern um, Mutter und Vater. Für ihn habe es sich angefühlt wie eine Befreiung, endlich Ruhe. Was war da los in der Familie? Was lief schief? Mehr dazu in 2 Wochen.
Alle Folgen aber von Im Visier finden Sie natürlich in der ARD Audiothek. Und außerdem gibt es uns auch als Videoformat bei YouTube. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns über freundliche Kommentare und eine gute Bewertung.
Das war's für heute. Schön, dass Sie dabei waren. Und ein Gedanke darf gerade heute bei dieser Folge natürlich nicht fehlen. Das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie jetzt noch tun, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse zu sein.
Im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg, ist eine Produktion des RBB. Manuskript Katrin Heim. Redaktion Jörg Simon. Moderation Uwe Madel und Elvira Siebert.
Im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB.